50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Moin Steven.
Ahoi du Seemann.
Bist du wieder fit?
Heute stechen wir wieder in See zusammen.
Wir stechen definitiv in See. Bildlich, wortwörtlich und sogar laut Etikett.
Ja, ich bin auch wieder fit. Ich muss immer den nordischen Akzent rausholen, weil der Gälische, der liegt mir nicht so ganz. Und wenn es dann ums Wasser geht und ums Meer und um Maritimität, dann muss ich halt einfach dazu greifen. Weil wie gesagt, auf Gälisch läuft das bei mir nicht ganz so gut. Aber ich bin wieder fit. Vielen Dank der Nachfrage.
Ja.
So ein bisschen was mussten wir ja hin und her schieben und deichseln, weil es einfach nicht ging. Weil ich einer Erkältung, ich nenne es noch nicht mal Grippe, einem kleinen grippalen Infekt erlegen bin und ich mich dann nicht ganz so gut angehört habe. Also ich habe mich immer gut gefühlt, aber gar nicht gut angehört und das hätte allensamt keinen Spaß gemacht. Deswegen bin ich sehr froh, dass das jetzt wieder funktioniert und der Durst ist auch zurückgekehrt.
Ja, wie praktisch, dass ich mich einfach zur gleichen Zeit flachgelegt habe und auch krank war. Also ich weiß noch, ich wollte dir schreiben so, ey Steve, mir geht's nicht so gut, kannst du den Großteil der Folge machen? Und du so, oh, ich habe keine Stimme, ich wollte dich auch fragen, kannst du einen Großteil der Folge machen? Ergebnis? Gar keine Folge.
Ja, man ist jetzt schon in dem Alter, wo man sich selber flachlegt, ne?
Ja.
Man wird, das ist vorbei, das war früher mal, mittlerweile macht man das selber, aber gut, man passt sich an, ne? Man passt sich an, wenn man auf die 40 zugeht, ist das schwierig. Dann ist auch mit den grippalen Effekten, das wird immer mehr und Rücken und das knackt alles.
Das knackt immer.
Da hilft nur Medizin.
Ich bin gespannt, ob es morgen wieder bei mir knackt. Wir haben heute ja gerade noch unsere Reifen gewechselt, von Winter- auf Sommerbereifung und fast jedes Mal danach habe ich irgendeinen Rückendefekt.
Ja.
Ja,
mal gucken, ja, das ist immer scheiße für die Lendenwirbelsäule. Ja, das sind die Altersgespräche, die Lendenwirbelsäule und das Hochheben. Da ist es all nicht mehr so, nicht mehr so leicht. Ja.
Ja.
Ja, ich muss dafür sorgen, dass meine Frau sicher fährt. Das war jetzt höchste Eisenbahn.
Ja, war es jetzt Eisenbahn oder Auto?
Ja, beides.
Beides.
Ja, sie fährt so sicher wie auf Schienen jetzt.
Ja. So wie wir an Qualität im Alter einbüßen, zumindest an physischer Qualität, reift das Destillat, was vor uns steht.
Nein, wir reifen auch. Also das hat nichts mit physischer Qualität zu tun.
Na gut.
Also manche Eigenschaften verbessern sich noch. Wir reifen wie ein guter Wein und so tut es auch der Whisky, in der Tat.
Was haben wir denn heute vor uns? Wir haben ja schon leicht gespoilert mit dem Steuermann.
Jo, maritim wird das, ne?
Ja.
Es ist aber viel, mit Whisky ist immer viel maritim und wenn das viel maritim ist, dann schreit das immer nach Inseln. Und das schreit diesmal auch...
Hebridisch schreit das Eiler.
Ja, also wir können rüber gucken nach Jura, sind aber noch auf Eiler. Was wird das sein? Wer sich ein bisschen geografisch auskennt, weiß, dass man mit dieser Keynote relativ weit im Norden von Eiler steht. Dann guckt man tatsächlich auch in Richtung Jura-Distillerie und da findet man zwei Stück und eine davon ist die Bonnehaven.
Richtig, in direkter Nachbarschaft zu Kolila und Nähe des Örtchens Port Askaik. Auch übrigens toller Whisky von Port Askaik, unabhängig abgefüllt, richtig geiler Stoff. Ja, heute
und
haben
mittlerweile
wir
auch Adnerhoe.
Ja.
Die ist auch direkt ums Eck.
Ja.
Tatsächlich.
Ja. Stimmt, die ist in den alten Karten noch gar nicht eingezeichnet, weil
noch
die so frisch sind.
Genau. Habe ich nämlich auch gesehen, Nähe von Adnerhoe. Es ist die nördlichste Destillerie Eilers, die Bonnehaven. Das ist auch wieder so ein Name, da guckst du drauf und denkst, was ist das denn?
Mhm.
Und es gibt 100 Aussprachen, die, wenn man sich den Namen durchliest, näher liegen als Bonnehaven. Aber Bonnehaven ist tatsächlich richtig. Aber es steht drauf, Bonnehabhain.
Bonnehabhain, ja. Ganz kompliziert, richtig schön gälisch. Da kann ich auch wieder meinem Hobby frönen, der gälischen Sprache. Und es heißt so viel wie Mündung des Flusses, weil sie direkt an einer Flussmündung die Destillerie gebaut haben. Und zwar so krass, dass über Jahrhunderte diese Destillerie gar nicht über Land erreichbar war, sondern man nur auf dem Wasserwege zur Destillerie gekommen ist. Das hat ein paar kleine Feinheiten mit sich geführt in der Produktion, auf die wir später kommen, aber finde ich schon eine coole Nebeninfo, dass man einfach über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht über Land zur Destillerie kam.
Ja, genau. Und was ich auch richtig cool finde, ist, dass der Ort, also die haben die Brennerei gegründet, nämlich im Jahr 1881.
Mhm.
Die Kollegen James Ford, James Greenlees und William Robertson haben das 81 gegründet, 83 hat dann das Brennerei Rennen begonnen, ne? Wie so oft, ich entscheide mich irgendwann, das war halt 81, zu sagen, komm, wir machen das jetzt und dann braucht man ein bisschen, um das Ding zu bauen. Man hat also die Distillerie gebaut und der Ort, Bunnahaven drumherum, der hat sich dann danach entwickelt.
Ja.
Also da stand erst die Distillerie und dann hat sich ein Ort gebildet. Das ist ganz schön cool und das führt natürlich dazu, dass dieser ganze Ort der Whisky-Distillerie entsprechend verhangen ist, dass da familiäre Strukturen existieren, die schon seit Jahrzehnten, teils eben über einem Jahrhundert mit dieser Brennerei zusammengehören, weil sich halt dieser Ort um die Brennerei herum entwickelt hat. Das ist eine sehr, sehr schöne und traditionsreiche Geschichte und nicht umsonst eben auch eine der ältesten Islay-Distillerien, die es gibt. Nicht die älteste, aber eine der ältesten.
Korrekt. Und seit Beginn an, also wirklich seit den ersten Tagen, ziert jede Flasche ein Seemann, ein Steuermann. Also ein großes Steuerrad mit einem bärtigen Seewolf drauf. Und das soll auch eben daran liegen, dass die Fischer, die früher natürlich dann, das war das Hauptbrot auf Islay, was die Arbeiter sich verdient haben in der Fischerei. Und das liegt eben daran, dass die Fischer immer als erstes, wenn sie nach Hause kamen, die Distillerie gesehen haben. Und so sollte dann auch auf jeder Flasche dieser Seemann verewigt werden.
Die Fischerin vom Bodensee.
Genau zu dieser Ehre der Seeleute haben wir hier den ersten Bunnahaven in der Hand, nämlich den Bunnahaven Sturedauer. Auch wieder völlig abgefahren geschrieben auf Gälisch, aber im Grunde ausgesprochen Sturedauer. Und das heißt, auf Gälisch übersetzt,
Steuermann.
Steuermann!
Ja. Der Steuermann, der vorne drauf ist. Zu seinen Ehren ist dieses Destillat entstanden. Ich sage direkt vorweg, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt an Bunnahaven. Bin ja kein Freund mehr mittlerweile. Was heißt kein Freund? Nicht mehr so überwiegend zugetan den richtig hart rauchigen Destillaten. Mhm. Ne? Also so ein Lafroig und so ein Artbeck kann ich mir schon mal geben. Aber meistens fällt die Wahl bei mir, wenn ich sie denn habe, doch auf was anderes. Und das ist eine Islay-Brennerei, die bewusst gar nicht mal so übermäßig torft. Also Bunnahaven hat diverse ungetorfte Destillate von der Insel Islay. Und wenn sie getorft sind, dann doch recht zaghaft im Vergleich zu den anderen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr ansprechend. Das gefällt mir sehr gut, weil rauchig ist ja eine schöne Sache. Aber dann in Maßen. Und das schreibt sich Bunnahaven eben ganz besonders auf die Fahne. Deswegen bin ich sehr gespannt.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich hatte diese Flasche jetzt, ich schätze mal, grob 2 Jahre nicht in der Hand und habe ihn nicht getrunken. Es war einer meiner ersten Islay-Whiskys, die ich mir überhaupt gekauft habe, auf Gründen von Empfehlung und weil es auch ein tolles Angebot war damals. Und dann wusste ich ja irgendwann, wir machen ja so einen bekloppten Podcast und brauchen dafür Stoff. Und seitdem habe ich aufgehört, Flaschen auszutrinken, damit wir immer noch was haben.
Machen wir jetzt.
Ja, das machen wir jetzt, weil es ist wirklich nur noch ein Fitzelchen da drin. Dadurch, dass die Flaschen, diese geilen Apothekerflaschen, so tief dunkel sind, sieht man den Füllstand gar nicht von außen, kann den nur quasi am Gewicht erahnen. Aber ich habe das Ding seit 2 Jahren nicht aufgehabt. Ich bin richtig gespannt, weil ich weiß, er hat mir früher extrem gut geschmeckt.
Ja.
Sollen wir?
Na klar.
Fein. Hast du diesen dunklen Flump gehört?
Ja. Da hört man schon, wie viel noch drin ist, nämlich nicht mehr viel. Aber ich habe schon gelunzt, reicht noch für uns beide.
Ja.
Du hast die dunkle Apothekerflasche schon angesprochen. Das ist sehr einzigartig, dadurch, dass sie dunkel ist und eben diese zylindrisch niedrige Form hat, so richtig dick, hat man nicht mehr so oft. Die Flaschen gehen meistens ziemlich in die Länge, egal welche Brennerei man nimmt. Also so Glenrothes mit diesen runden Kugeln oder auch Connemara, die hat auch so ein bisschen so einen kleinen Zylinder. Es gibt da ein paar, aber gar nicht so viele. Das macht schon was her, gerade mit diesem dunklen Glas, ist auch nicht so häufig.
Mhm.
Und oben mit so einem Tau eingelassen, established 1881, das eben genannte Gründungsjahr der Bunnahaven.
Ist schon geil. Also die Flasche werde ich auch nicht wegschmeißen, wenn sie leer ist. So, für einen hat es schon mal gereicht. Goodbye, Steuermann.
Da war sie leer. Da war sie leer. Genauso für diese Folge abgepasst, dass noch 2 Drams in die Gläser passen.
Ohne Scheiß, was ist das für ein abgefahrener Zufall? Dass es genau reicht für 2 Gläser.
Ja, und was auch verrückt ist, man sieht natürlich die Farbe durch die Flasche gar nicht. Die können wir erst jetzt begutachten, wo wir es im Glas haben.
Ja, richtig. Und das ist satter Apfelsaft.
Ja, das ist ein schönes Gold. Das ist nicht so dunkel, das ist golden.
Ja, toller Goldton, wirklich.
Außerdem, neben dem, wir torfen nicht allzu hart, schreiben sie sich auch ihre Sherryfassreifung auf die Fahne.
Mhm.
Also sie sagen, wir machen eigentlich alles irgendwie mal so ein bisschen mit dem Sherryfass. Das kennen wir auch von einigen. Billy Walker macht das auch so mit Glenallachie. Der hat eigentlich fast alles mal im Sherryfass gesehen. Die Glenfarclas, die hat eigentlich auch fast alles mal irgendwie ein bisschen im Sherryfass drin gehabt. Und Bunnahaven macht das ebenso. Wir haben es in einer unserer älteren Folgen schon mal gehört. Das war halt damals der traditionelle Weg. Seeweg, weil auf dem Seeweg nun mal so viel Sherry rüberkam und die Fässer da waren. Das heißt, das ist eigentlich das traditionelle Reifungsverfahren, da ein Sherryfass zumindest mit einzubauen. Und das hat sich Bunnehaven auch so beibehalten. Es kommt schon, wenn man es weiter weghält, so ein Geruch. Ne?
Ja, wirklich. Da kommt ein toller Mix aus wirklich schönem Sherry-Einfluss und ganz, 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 ganz leichtem subkutanem Rauch.
Subkutaner Rauch. Meine, schnell noch ein Medizinstudium abgeschlossen durch. Über Nacht.
Whisky geht unter die Haut, mein Lieber.
Meine Herren. Also wir haben hier die Originalflasche gehabt, eine 07er. Die wird abgefüllt mit 46,3%. Das ist der günstigste Vertreter am heutigen Tage. Kostet so aktuell zwischen 35 und 40 Euro. Man kann ihn im Angebot auch mal für 32, 33 kriegen. Aber so 35 bis 40 kostet er regulär.
Ja.
Sherry haben wir gerade schon angesprochen. Er hat ein First Fill und Refill Sherry Fass Reifungsverfahren. Ne? Mhm. Also eine Mischung aus zum ersten Mal befüllten und wieder befüllten Sherry-Fässern und das riecht man.
Auch ausschließlich. Also da war kein Bourbon-Fass mit drin, sondern es ist wirklich dann volle Suppe Sherry und es ist eine richtig, richtig schöne, tolle Note.
Und er ist komplett ungetorft. Das ist einer der gar nicht getorften Whiskys und auch das riecht man. Es ist kein Hauch Torf vorhanden.
Ja, sie haben leicht torfiges Wasser, weil natürlich ist es auf unserer Lieblingstorfinsel auf Eiler. Das heißt, das Grundwasser, was zur Rate gezogen wird, um hier zu brennen, das hat eine ganz kleine Grundtorfigkeit, aber nicht so, dass es jetzt hier irgendwie in den Vordergrund kommt.
Ja, vollkommen richtig. Und auch dafür, für die Insel, ist es noch relativ wenig torfig. Es ist wirklich, wie du schon sagst, ein leicht torfiges Wasser.
Ja. Oh, das macht jetzt schon Vorfreude zum Trinken.
Aber richtig, er riecht wirklich gut. Ich habe ein richtig schönes, sattes Getreide zusammen mit dieser reifen Traubennote, eine dunkle Traube, auch ein bisschen helle Traube. Es ist sehr saftig, riecht das. Ne? Sehr fruchtig, aber jetzt eben nicht nach Fallobst, keine Obstnote und auch keine exotische Note, sondern das ist wirklich so eine schöne Sherry-Note.
Ja.
Der riecht richtig schön rund. Mit diesem Getreide im Einklang. Da ist doch kein Schnickschnack, kein Schnörkel drumherum. Das ist einfach Getreide mit Sherry.
Ich weiß wieder, warum er mir damals so gut geschmeckt haben muss. Ich würde sagen, wir stoßen an auf den Steuermann.
Auf jeden Fall.
Slantje.
Slantje.
Fein. Sehr fein.
Im Geschmack nochmal ein bisschen anders als im Geruch. Er wird im Mund dann schnell ein bisschen erdig, weil er gut gereift hat. Übrigens ein Non-Age-Statement. Wir wissen nicht, wie lang.
Ja.
Er entwickelt erdige Töne und Holz kommt noch mit, finde ich. Nasses Holz, also wirklich so ein, das kommt gerne von diesen First-Fill-Sherry-Fässern, weil die so richtig, ja, die sind noch so gesoakt. Da ist noch richtig der Sherry im Holz drin. So ein bisschen nass-holzig und eben die Sherry-Frucht, die damit durchkommt. Die Gerste, die bleibt schön konstant da. Die gerät nicht in den Hintergrund. Die dominiert aber auch nicht. Die Abstimmung zwischen Sherry und Gerste finde ich sehr gut. Der Sherry übertönt das Ganze nicht. Er ist aber auch nicht so weit in den Hintergrund gegangen. Er bleibt wie im Geruch schön rund als Unterton dabei, den man doch deutlich merkt, aber nicht zu viel.
Ja, was auch noch mitkommt auf meinem Gaumen, ist eine gewisse angenehme Würzigkeit, die sich paart mit maritimen Noten. Finde ich auch irgendwie passend, weil die Lagerhäuser legen ja auch ähnlich wie bei Lagavulin und Bowmore auf, ich sag mal, Meeresspiegelniveau und sind wirklich da dem rauen Eiler-Klima ausgesetzt. Und ich finde, na klar, man denkt dann auch immer an maritime Noten, aber ich finde, die kommen hier sehr schön durch.
Ja, man sagt übrigens auch dem Styrodauer nach, dass er in dem Lagerhaus selbst auch nochmal nur auf der Seeseite des Lagerhauses gereift wird.
Ja, sonst könnte es ja kein Seemann sein, ne? Wenn das nicht irgendwie...
Der Seemann muss auf die See schauen, das ist so.
Ja.
Nee, also man merkt, finde ich, aber bei den First-Fill-Fässern so eine wirklich kräftige. Der Sherry selbst, wenn man den trinkt, der ist ja jetzt auch nicht nur süß, der ist ja auch, der hat so eine kräftige, teilweise herbe Note auch hinten am Gaumen. Und die First-Fill-Fässer, die transportieren die auch schön in den Whisky rein. Das merkst du bei Refill-Fässern nicht so stark. Hier, finde ich, kommt genau diese Note wieder gut durch. Also dieses auch leicht gesättigte, leicht herbe hinten am Gaumen, wo du wirklich merkst, das ist wie ein Sherry. Das muss First-Fill sein.
Ja, und das bringt dem Destillat ja auch eine gewisse Voluminosität mit und einen gewissen Körper. Und wenn man das mit den schon ausgenuckelten Sherry-Fässern vergleicht, da fehlt eben dieser Körper. Das ist nicht so komplex, sondern das ist dann relativ flott auch wieder weg. Und der Abgang hier, ich meine, es ist ja nun mal unser Starter-Destillat und auch das günstigste Destillat und trotzdem ist der Abgang wirklich lang, aber richtig lang.
Ist er auch. Ist er auch schön malzig im Abgang. Die Sherry-Note bleibt und untermalt das, aber er ist schön malzig hinten raus, wirklich gut. Und da kommt vielleicht so ein leichter Apfel, so eine leichte Fallobstnote mit. Aber wie du schon sagst, so eine etwas scharfe maritime Würzigkeit baut sich da noch mit auf. Aber die ist schön im Hintergrund. Also sie ist wirklich ganz seicht, ganz flach. Also für ein paar 30-Euro-Whisky, in der Regel kriegst du ihn für unter 40. Mhm. Ne, so roundabout 35 Euro finde ich den richtig gut. Das ist für 35 Euro ein toller Whisky.
Ja, wirklich.
Seit 2017 gibt es den.
Yep.
Wurde eingeführt, war Markteinführung von dem Styrodauer. Geht ja auch mit 46,3% echt gut. Er ist non-chill-filtert und er ist auch ungefärbt. Das ist also ein unverändertes Original.
Richtig. Diese 46,3, die werden ja bei allen Bonnehaven-Destillaten eigentlich durch die Bank genutzt. Warum auch immer. Ich habe jetzt keine Begründung für diese Zahl gefunden. Aber sie ermöglicht natürlich, dass man es nicht färben und nicht kühl filtern muss, weil es ja die entsprechende Anzahl an Prozenten hat, damit da nichts flockt. Wirklich schön. Bei der Recherche dachte ich mir so, oh, Bonnehaven, eher eine von den kleineren Destillerien. Aber Pustekuchen, die sind gar nicht klein. Die haben sogar die größten Brennblasen des schottischen Whiskys. Ist das krass oder ist das krass?
Die haben die größten Brennblasen und auch hier rühmen sie sich zudem noch damit, dass sie auch die höchsten auf der Insel haben. Hm. Wir hatten die Diskussion um den höchsten schon mal bei, ich glaube, Glenmorangie.
Mhm, genau.
Und Glenmorangie sitzt halt nicht auf Isla und deswegen sagt Bonnehaven, wir haben die höchsten von Isla. Das hatten wir ja auch schon mal kurz angesprochen. Durch die Höhe habe ich einen relativ weiten Weg. Es kondensieren dann nochmal andere Stoffe aus. Das heißt, der Brand, der wird ein bisschen weicher. Ähnlich wie wenn ich das dreimal brenne bei den Iren, habe ich hier durch diesen längeren Weg, soll ich ein bisschen weicheren Brand bekommen. Deswegen hat man sich für diese hohe Form entschieden. Gab es so nicht immer. Die Distillerie hat in ihren Anfängen, als sie 1883 angefangen haben zu brennen, mit einem Satz Blasen angefangen, also eine Wash Still und eine Spirit Still. Es wird hier traditionell zweimal, wie bei den Schotten üblich, destilliert. Und erst 1963, also ganze 80 Jahre später, kam da ein zusätzlicher Satz hinzu. Seitdem brennen sie bis heute auf zwei Wash und zwei Spirit Stills. Und du hast die Größe gerade angesprochen, dass sie so entsprechend groß sind. Die Wash Stills haben ganze 35.386 Liter Fassungsvermögen.
Das ist krass.
Und auch die Spirit Stills sind nicht klein mit 15.546 Litern Fassungsvermögen. Dazu, wenn wir schon dabei sind, gesellt sich eine Mash Tun mit 12,5 Tonnen Fassungsvermögen und sechs Washbacks, die jeweils 66.000 Liter.
Das ist wirklich groß und wirklich viel. Und ich dachte auch so, weil wie oft haben wir recherchiert? Ja, und dann gab es da zwei Paar Brennblasen und dann wurde das verdoppelt und dann wurde es nochmal, dann wurden 10 nachgebaut. Und dann habe ich gelesen, in den 60ern wurden 2 weitere hinzugefügt und dann hat es bei mir ein bisschen gedauert und ein bisschen gerattert. Moment, das heißt, die haben bisher nur mit 2 Brennblasen gebrannt und wurden erst in den 60ern auf 4 aufgestockt. Das muss ja ein Winzling sein. Aber nö, wenn man einfach dann die beiden, die man hat, wenn die schon solche Monster sind, das ist ja wirklich krass.
So war es in der Tat. Ja, es ist nicht klein, auch wenn man die Bilder der Destillerie sieht. Das ist kein kleines Gebäude, das ist schon ein mächtiger Komplex.
Mhm.
Steht auch unter Denkmalschutz, weil es entsprechend so alt ist und weil die Destillerie von ihren Grundgebäuden eben noch so ist, wie sie damals war, mit der Zeit ein bisschen erweitert. Sie war auch mal geschlossen.
Ja, die war für 6-7 Jahre mal in den 30ern geschlossen.
Die gute alte Zeit der Prohibition. Mhm. Wie so viele war es da schlecht. Wir haben das ja schon öfter gehört in unseren Podcasts, dass Destillerien einmal oder sogar mehrfach für einige Jahre geschlossen haben. Die Bonnehaven gehört auch dazu. Richtig, 7 Jahre von 1930 bis 1937 war eine mittelfristige Pause, wo sie nichts gebrannt haben.
Ja, aber dafür dann doch relativ konstant, weil wie viele Geschichten hatten wir, wo das 6-7 Mal zu war und dann sowieso bei den Kriegen, teilweise wurde dann das Destilleriegelände auch für militärische Zwecke genutzt und die waren jetzt nur in Anführungszeichen 7 Jahre zu und haben ansonsten konstant weitergebrannt.
Ja, so ist es. Das nächste Destillat, was wir auf der Liste haben, ist so eigentlich der Standard und auch der Klassiker der Bonnehaven Destillerie. Also heute mal bewusst auf die Einsteiger und auf die Standards gegangene Destillerie überwiegend. Nämlich der 12 Jahre alte Single Malt, einfach der Bonnehaven 12. Warum Klassiker? Weil der hatte seine Markteinführung 1979.
Was?
Also das Destillat gibt es so in der Form jetzt seit fast 50 Jahren.
Okay, das ist wirklich krass, weil so dieses Motto der Core Range, das ist ja auch eher so eine Geburt der Neuzeit. Weil früher wurde einfach Whisky gebrannt und Whisky getrunken. Da stand dann, wenn man Glück hatte, mal eine Zahl drauf, aber ganz häufig war es auch einfach ein Non-Age-Statement. Und dass man wirklich eine Core Range hatte, also ein Standardprodukt, das ist ja noch gar nicht so alt. Dann waren die ja richtige Vorreiter hier.
Ich glaube, der ist nicht einfach nur so gut, der ist auch einfach mehrfach goldprämiert bei der San Francisco World Spirits Competition. Hat er, glaube ich, 4 oder 5 Mal abgeräumt mit Geil. Gold. Es muss also, man sagt ihm nach, dass es ein fantastisches Destillat ist. Deswegen hat er sich so lange gehalten. Und na klar, wenn du sowas halt hast, dann behältst du das natürlich auch bei. Der 12er ist so ein bisschen dann der Einsteiger. Du hast jetzt hier ein Sample in der Hand. Das sollte für uns beide doch ein großes, sollte für uns beide durchaus reichen.
Ja, das reicht.
Ein Standard-12er.
Dann würde ich doch einfach mal vorschlagen, wenn die World Spirits Awards den hier als tolles Destillat bezeichnen, wollen wir mal eine Gegenprobe machen?
Auf jeden Fall.
Ja?
Rommerskirchen Spirits Award.
Oh mein Gott, die wären mittlerweile schon relativ mächtig, ne? Also was wir alles hier auszeichnen könnten. So, das Sample ist geköpft.
Frisch geknackt.
Ich bitte. Oh, schön. Danke dir. Brüderlichst aufgeteilt, auf den Eichstrich genau.
So, wir sehen hier, wir haben ja auch ein Age-Statement mit den 12 Jahren.
Ja.
Eine dunklere Farbe, die sich vom Gold wegbewegt, hin ins Bernsteinige.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich satt dunkler. Und da würde ich einfach mal darauf tippen, dass der Sture-Dauer unter 10 Jahren gereift ist, weil die Fassreifung ist ja ähnlich. Hier waren zu Beginn Bourbon Cask und danach gab es einen Finish in Sherry-Fässern. Und das sieht man hier richtig schön toll in der Farbe.
Ja, also der hat ordentlich rausgezogen, die Farbe in den 12 Jahren. Eigentlich wird er gar nicht so dunkel, wenn kein Sherry-Fass drin ist. Also merkt man auch den Sherry-Einfluss unweigerlich. Deutlich dunkler als der Sture-Dauer. Schönes Rotbraun.
Ja.
Schöner Bernstein. Das ist cool.
Ja. Wirklich tolle Farbe.
Auch hier sind wir natürlich dank der ebenfalls 46,3% wieder nicht kühlfiltriert und auch nicht gefärbt. Also auch hier wieder sowohl in der Nase als auch im Mund als auch im Auge das volle Original.
Ja, großartige Nase. Wahnsinn. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass er sich nochmal so deutlich vom ersten Whisky abhebt. Aber der riecht so schön dunkelfruchtig. Jetzt gerade hatten wir so ein bisschen Apfel und jetzt haben wir wirklich ganz knackig rote Früchte.
Ja, wobei der Apfel bei mir nicht, also der ist bei mir jetzt noch dominanter. Ich finde den besser als den Sture-Dauer von der Nase her. Mhm. Man merkt, dass er jetzt leicht torfig ist, aber wirklich nur leicht torfig. Also ich habe mal ein bisschen getorft. Ich habe die maritime Note viel mehr, so eine salzige Brise, die da mit drin ist. Riecht schön rau, aber hier auch eben abgerundet. Eine ganz leichte, das Getreide kommt nicht so stark raus. Nur eine leichte Malz-Gerstennote, dafür eine schöne Sherry-Note, ein bisschen Fallobst, Apfelbirne habe ich da mit drin. Aber wunderbar harmonisch eingefügt. Also das unterstützt sich gegenseitig und macht sich nicht kaputt. Also das ist sehr, sehr cool. Vor allen Dingen dieser leichte Rauch mit der Frucht in der Nase sehr schön übereinander.
Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ich finde, dass der leichte Torfrauch einfach quasi die Getreidearomen von gerade ersetzt. Und es ist ja auch logisch. Ich meine, wenn das Grundprodukt dann leicht getorft ist, dann kann ja das Grundprodukt ohne Torf gar nicht mehr so richtig durchkommen. Aber das schiebt nochmal einfach die Aromen in die Nase. Oh, toller Sherry. Muss auch wirklich ein gutes Fass gewesen sein.
Wunderbar riecht das.
Da muss auch, glaube ich, der Master Blender ein richtig feines Händchen haben, um über 50 Jahre so einen Bonnehaven 12 immer konstant geil zu halten.
Ja, dass du halt konstant gut bist auch einfach, ne?
Mhm. Ja, dann gib ihm
das. Von der Nase in den Hals.
Slunch. Besser hätte ich es nicht umschreiben können.
Besser.
Ja.
Noch besser.
Wirklich noch besser. Ich bin jetzt schon froh über unsere Reihenfolge. Und auch immer noch eine ganz, ganz, ganz unterwürfige Rauchigkeit. Das ist ja krass.
Die ist beim Trinken, ist sie ein bisschen unterhalb des Sherrys und der Frucht. Und im Abgang kommt sie etwas mehr und die Frucht geht nach unten, sodass du dann ein bisschen mal die Rauchigkeit hast. Aber sie ist ganz schön fein, sie ist merklich, sie ist da. Sie ist aber bei weitem, das ist kein Vergleich zu den Südeider-Produkten. Das ist was ganz anderes. Schön, angenehm, leicht, so wie ich es gerne mag. Und auch schön gepaart mit dem Sherry. Der ist wirklich angenehm dezent dabei. Also der ist dabei. Ne? Der ist nur mit hier.
Ja.
Der ist jetzt nicht sonderlich stark da drin. Also das ist sehr schön zusammen.
Ja, das ist wirklich so, wie wenn bei einem komponierten Stück dann hinten zum Schluss, zum Outro, die Basstöne nochmal richtig schön rauskommen. So kommt der Rauch dann hinten zum Vorschein. Wirklich tolles Destillat.
Das ist richtig schön erwachsen. Ist richtig schön reif.
Ja, wirklich. Wir hatten es ja in der Form auch noch nicht, dass wir während unseres Podcasts schon 2-mal über eine Destillerie gesprochen haben, aber die Grundfolge zur Destillerie selbst noch gar nicht stattgefunden hat. Es ist schon das 3. Mal, dass wir uns mit Bonnehaven beschäftigen, aber das 1. Mal, dass wir uns wirklich einer Folge für die Destillerie widmen.
Ja, wir hatten den Signatory Vintage von genau, Bunnerhaven.
Ganz genau.
Wo hatten wir denn noch
Bunnerhaven? In der Folge mit David von Maibar, der einfach mal einen selbst gefinischten Bunnerhaven mitgebracht hat.
In der Tat,
und stimmt. Der war auch göttlich.
Ja, und jetzt ist es ja schon längst überfällig gut, dass wir das jetzt machen, mit diesen tollen Standardprodukten auch. Ne? Mhm. Jetzt mal nicht die unabhängig abgefüllten und gefinischten, sondern wirklich die Standardprodukte aus der Destillerie. Diesen hier gibt es standardmäßig für roundabout 45 Euro zu haben. Der war so ein Ticken teurer als der Styrodauer, aber der ist halt auch nochmal reifer und runder und ich glaube, das Age-Statement macht halt hier wirklich viel.
Ja.
Der wird einige Jahre mehr am Fass verbracht haben und das schmeckst du. Der ist viel, viel erwachsener.
Ja, ist er. Ich hatte neulich mal die Möglichkeit, einen Bunnerhaven im Amarone-Fass gefinisht zu probieren. Aus dem Private Stock von einem guten Kollegen von mir. Und Junge, der hat mir auch richtig die Schuhe ausgezogen. Der war stark getorft, aber auch da hat der Torf dieses Amarone-Finish einfach so durchgepeitscht. Junge, 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 das war ein richtig toller Whisky.
Ich bin jetzt beim Weitertrinken halt auch nachhaltig davon überzeugt, dass dieses komplementäre Zusammenspiel sehr, sehr gut funktioniert vom Rauch und vom Sherry. Haben wir, glaube ich, auch schon des Öfteren drüber gesprochen. Es gibt Destillate, da frisst der Rauch den Sherry auf und du merkst eigentlich nur, wenn du es dir vorstellst, dass da mal irgendwie Sherryfass mit bei war. Hier geht das sehr schön überein. Natürlich auch dadurch begründet, dass es nicht so stark getorft ist. Wir haben ja auch den Port Rhee geliebt von Talisker.
Ja.
Da ist es ähnlich. Das Portfass, was da mit drin steckt, wird auch überhaupt nicht aufgefressen vom Rauch, sondern schön untermalt. Da passt es auch sehr gut zusammen und ähnlich. Es ist halt hier beim 12er Bonaven.
Ja, es ist wirklich harmonisch. Und zwar so von Grund auf harmonisch. Das, was harmonisch von seiner Bedeutung her meint. Wirklich tolles Zeug. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen über die lokalen Gegebenheiten. So erst in den 60ern straßentechnisch erschlossen, vorher nur über den Seeweg erreichbar. Das hat mit sich gebracht, dass die monströse Lagerkapazitäten haben für Malz. Weil wenn dann mal der Seeweg aufgrund von einem Unwetter oder irgendein Schiff ist auf Grund gelaufen, was weiß ich, brauchte man für die Produktion eine Reserve, dass man weiter brennen konnte. Und deswegen haben die zum Teil größere Malzkapazitäten als die großen Malzhersteller selber. Weil woher kriegen sie ihr Malz? Von den berühmten Kollegen von Port Allen, von genau der anderen Seite der Insel. Nur wenn ich nicht per Landweg von einer Melzerei zur Destillerie komme, dann muss es ja außenrum mit dem Schiff. Und deswegen haben die wirklich größere Lagerkapazitäten für Malz als Port Allen als Malzproduzent selber. Und auch separat, also getorft und nicht getorft, separat gelagert.
Und man hört da schon raus, sie melzen halt auch nicht selber.
Nein.
So wie wenige, ganz wenige nur noch heute machen sie es auch nicht, sondern haben unter anderem Port Allen im Beschlag und holen sich den Grundstoff daher. Nicht nur mit der Zeit wurde es erst erschlossen, sondern sehr lange war das Ganze in Gründerhand bzw. Familienhand.
Mhm.
Und dann hat das ein bisschen hin und her diffundiert, das ganze Konstrukt.
Ja, so ein bisschen, ne? War so ein bisschen bäumchenwechselig.
Ja, also nachdem sie in den 30er Jahren mal geschlossen hatten und dann in den 60er Jahren erweitert wurden, sind sie von 1999 bis 2003 nur sporadisch im Betrieb gewesen. Mhm. Also mal gebrannt und dann mal wieder nicht und dann mal wieder gebrannt und dann mal wieder nicht. Und bis 2003 waren sie Teil der Highland Distillers. Und Highland Distillers, beziehungsweise auch ne, als Teil der Edrington Group, kennt man vielleicht schon, da gehören noch andere zu, aus unseren Folgen. Da haben wir die Highland Distillers beziehungsweise die Edrington Group schon mal etwas genau beleuchtet. Also da, wo wir gar nicht mehr so viel Geschichtsstunde machen, hört euch das gerne an. Unter anderem gehören dazu nämlich oder gehörten dazu Tamdu, Highland Park, Glenturret, McKellen auch,
ja.
Glenlesser und Glenrothes.
Glenrothes.
Das heißt, hört gerne mal bei Glenrothes rein. Die Folge hatten wir schon. Da wird es auch um die Highland Distillers gehen. Hierzu gehörten eben auch die Bunnerhavens. 2003 drohte der Distillerie dann die Schließung, nachdem sie ohnehin schon 4 Jahre nur sporadisch produziert haben.
Mhm.
Und im Zuge dessen, beziehungsweise um diese zu umgehen, entschied man sich dazu, die Distillerie zu veräußern, zu verkaufen. Die Highland Distillers haben sie nicht direkt abgegeben, sondern die Gruppe, die Edrington Group, die Highland Distillers, wurden im Gesamten von Burn Stewart aufgekauft.
Ja.
Das heißt, die ganzen Distillerien sind damit rübergewandert. Die Gruppe ist aufgegangen in Burn Stewart und auch Burn Stewart hat man bei uns schon mal gehört, denn zu Burn Stewart gehört auch Diensten.
Richtig, Diensten. Folgenummer, keine Ahnung.
Man ist also auch herzlich eingeladen, bei Diensten reinzuhören. Da wird es nämlich dann um die Burn Stewart gehen und was es damit auf sich hatte. Neben Diensten gehört auch noch Tobermory oder Ledyke dazu, Black Bottle.
Mhm.
Sind alles Burn Stewart Distillerien. Das Ganze ging aber auch gar nicht so lange geradeaus. Mhm. 10 Jahre später, 2013, wurden auch die wieder gekauft. Also das ist gar nicht so ein Hand-in-Hand-Wechsel, sondern die wurden einfach alle aufgefressen.
Ja.
2013 wurde dann Bern Stewart wiederum gekauft von der Distell Group. Die Distell Group ist ein südafrikanisches Unternehmen mit Sitz, glaube ich, in Johannesburg und ist entstanden aus Vertrieb von Spirituosen. Also war eine reine Vertriebs- und Handelsgesellschaft aus Südafrika. Und diese wiederum, diese Bern Stewart, wurden auch wieder gekauft.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich
2021 wurde das angekündigt, da hat man es schon hier und da gelesen. Und 2023 wurde der Verkauf dann umgesetzt. Und Bern Stewart bzw. die Distill Group ist aufgegangen in Heineken.
Heineken.
Das heißt
Bier und Whisky.
Ja, also übergeordnet, gehört Bonhaven jetzt zu Heineken.
Krass, also das Schau ging an. Echt durch viele, viele, viele Hände. Von den Südafrikanern habe ich tatsächlich auch noch eine Pulle zu Hause, Three Ships. Wir brauchen auf jeden Fall auch mal eine Afrika-Folge, wo wir dann den Three Ships mitverarbeiten können. Aber das ist ja schon krass, durch wie viele Hände, durch wie viele Verkäufe das ging. Umso schöner, dass Bonhaven einen Besitzer hat, der Wert darauf legt, dieses tolle Destillat weiter in die Flaschen zu bringen.
Ja. Und auch da, ne? Also das Ganze hat sich ja jetzt 2023 schon vollzogen. Das heißt, ich glaube, bei Diensten haben wir dann auch schon über Bern Stewart und die Distill Group gesprochen, über die Südafrikaner. Da gibt es auch noch ein paar Infos mehr, wenn man sich das anhören möchte. Also auch hier hing Bonhaven voll mit drin, ähnlich wie das bei Diensten auch der Fall war.
Ja, ich finde es richtig krass. Weißt du, was ich gestern gelernt und gehört habe?
Nee, schreiben?
Schreiben konnte ich schon vorher. Okay. Mein Schriftbild ändert sich immer weiter zum Negativen, weil ich irgendwie immer mehr mit dem Computer arbeite. Aber ich habe gehört, dass Schottland pro Sekunde ca. 125 Pfund an Steuern einnimmt durch den Export von Scotch.
Das ist nicht wenig.
Pro Sekunde.
Wo lernt man denn sowas?
In unserem tollen Whisky-Quiz.
Boah.
Ja,
das ist immer ein gutes Quiz.
Ja, was wir neulich zur Verfügung gestellt bekommen haben. Da wird es definitiv auch nochmal einen Folgen-Input zu geben. Aber dann dachte ich wirklich so, okay, das ist mal eine geile Nebeninfo. Wie viel Dollar pro Sekunde, wie viel Pfund pro Sekunde Schottland an Steuern nur für Scotch-Importe einnimmt.
Das haben wir neulich schon gespielt, das Quiz, ne? Letzten Freitag.
Ja, richtig.
Nachts um eins.
Wirklich. Nee, es hat Spaß gemacht.
Dafür haben wir aber auch gut Dinge gewusst noch für nachts um eins.
Ja, wir sind ja auch nicht ganz auf den Kopf gefallen, ne? Also ich kann
nachts um eins.
Ich kann mich an dem 12er kaum satt trinken. Ich habe jetzt noch so ein Schlückchen hier in meinem Glas drin und ich genieße den wirklich, weil der echt toll schmeckt. Gutes für eine Folge über Bonhaven machen, das haben die sich sowas von verdient.
Der hat ja jetzt auch noch mal ein paar Minuten gestanden offen und an der Luft wird der noch mal ein bisschen, dann geht der noch mal ein bisschen auf, ne? Eine ganz leichte Süße gesellt sich auch dazu. Das ist auch ganz schön, ne?
Ja. Ja.
Ein bisschen Sherry-Süße auch mit dabei.
Richtig.
Ist cool.
In unserem dritten und letzten Destillat heute geht es ja noch weiter um noch Sherry.
Heißer her.
Ja, es geht noch heißer her. Jetzt gehen wir mal zum kräftigen Sherry-Kollegen, nämlich Monsieur Oloroso. Und da bin ich sehr gespannt, was so ein Oloroso Hogshead nochmal macht als Finish mit diesem eh schon sehr geil fruchtigen und leckeren Grunddestillat. Ich habe keine Ahnung, ob der gleich rauchig sein wird oder ob der überhaupt nicht getauft sein wird oder ob das eine Mischung aus beidem wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil wir haben jetzt hier nämlich mal wieder einen unabhängig abgefüllten Kollegen.
Ja, es gibt ja so ein paar große Whisky-Handel, Whisky-Händler, Whisky-Handelsgesellschaften. Eine davon beliefert uns, sag ich mal, Haus und Hof mit Destillat, das ist whiskyfass.de.
Ja.
Und eine andere, sehr, sehr bekannte, ist Whisky.de, ohne Fass.
Ohne Fass.
Seines Zeichens von Horst Lüning, schon ein paar Mal von uns erwähnt. Und Whisky.de hat es an sich, dass sie doch ganz gute Beziehungen auch zu den Destillerien pflegen und haben deswegen auch schon mal Sonderabfüllungen, Exklusivabfüllungen nur für Whisky.de. Wir hatten das, glaube ich, vor einer Weile auch erst bei unserer Signatory Vintage Folge, weil ich unten den Whisky.de Exclusive Glenrothes habe. Mhm. Ich meine, den hätten wir da auch aufgemacht, beziehungsweise da auch getrunken. Das war ein Whisky.de Exclusive und gerade zu Signatory Vintage pflegen sie eben gute Kontakte. Und so ist auch bei dir in der Hand gerade ein Signatory Vintage Unchill Filtered Collection Bonhaven Whisky.de Exclusive 2010. Achtung, 2010.
Ja.
Wenn ihr jetzt nachguckt, werdet ihr den nicht mehr finden. Den gibt es nämlich nicht mehr. Es gibt jetzt wieder oder immer noch einen Bonhaven Whisky.de Exclusive, allerdings den Vintage 2012. Das ist nicht das gleiche Fass. Das ist ein anderes Fass, was da drin steckt.
Vollkommen richtig. Hier habe ich Fass Nummer 4 und Flasche 851 von 1009 Flaschen in der Hand. Und ich bin jetzt einfach mal so frech und reiße das Ding auf. Ich hatte ja wenig zum Aufreißen heute, weil mein alter Bonnehaven, der hatte ja schon Altersflecken. Der ist jetzt wirklich frisch neu und wird jetzt live aufgerissen.
Ho. Oh. Ja, jungfräuliches Plopp.
Eine durchsichtige Flasche das erste Mal heute. Nicht das klassische Bonnehaven-Braun, aber die Farbe ist dermaßen satt.
Ja, dafür aber die typische Signature Vintage Flasche mit dem typischen Unchill-Filtered Collection Label vorne drauf.
Unchill-Filtered ist auch schön.
Der wird jetzt gefillt.
Der wird jetzt
Handfilled wird er sogar. Ja.
Boah, ist der dunkel.
So.
Der ist ja richtig dunkel. Der ist ja noch eins tiefer als Bernstein.
Ja, wir haben die Info, dass er 7 Monate im Oloroso-Fass gelegen hat. Mhm. Er war vorher in Hogsheads und danach 7 Monate im Oloroso-Fass.
Bombastisch. Also wirklich so dunkel, richtig schön rötlich.
Aber auch hier ein Non-Age-Statement. Also wir wissen nicht, wie alt er ist. Komplett, oder?
Doch, der ist 10 Jahre alt. Ach, aber eigentlich hätte er 11 Jahre alt sein können. Aber er wurde am 19.10.2010 destilliert und dann am 6.10.2021 abgefüllt. Das heißt, 2 Wochen später wäre das Ding 11 Jahre alt geworden.
Also ein 10-jähriger hochoffiziell mit 7 Monaten davon im Oloroso-Fass. Dafür, du sagst es vollkommen richtig, ist die Farbe sehr schön satt. Noch ein Ticken dunkler als beim 12er.
Ja.
Schön dunkles Bernstein. Das war wohl ein recht frisches Oloroso-Fass, was da drin gesteckt hat.
Das glaube ich auch. Und das kann für mich auch so die einzige Erklärung sein, dass der jetzt nicht wirklich dann noch die 11 voll gemacht hat, wo die einfach gesagt haben, hey, der ist schon so gut, der ist reif, der muss gepflückt werden.
Ja.
Und jetzt hauen wir den mal in die Flasche.
Riech mal dran, dann merkst du, wie reif der ist.
Oh mein Gott, was kommt denn da in den Zinken?
Also überhaupt nicht. Wir haben uns ja vorher noch gefragt, ist er getorft oder nicht, weil wir wussten es nicht.
Ja.
Ist er nicht.
Nein.
Da ist kein Torf mehr drin, aber unheimlich viel Sherry. Guter Sherry.
Jo.
Oloroso. Riecht gut.
Mhm.
Also der riecht nach Oloroso, Punkt.
Ja, Punkt. Es ist wirklich, das ist diese satte Oloroso-Fruchtigkeit. Ja. Dieses leicht trocken, muffige, aber geile Oloroso-Finish und eben nicht dieses süßliche, leichte von einem PX oder noch viel leichter von einem Fino. Das ist richtig satter Oloroso.
Ja, also ich sag mal, ein ganz kleines bisschen Getreide schwingt noch mit, aber ansonsten dominiert hier im Geruch wirklich reine Oloroso.
Ja, wenn ich den hätte blind verkosten müssen, hätte ich vom ersten Naseneindruck gesagt, der hat über 50%.
Ja, weiß ich nicht, weil der riecht nicht scharf oder so. Da tue ich mich schwer.
Nee, nicht scharf, aber satt. Aber richtig satt.
Halt aber nicht. Wir sind aber auch nicht bei den 46,3.
Nee, wir haben jetzt glatt 46.
Mhm. Reicht gerade so für die Unchill-Filtered Collection.
Gerade so, ja.
Damit er nicht flockt, weil dann wäre es ein Very Cloudy.
Ja, sie haben tatsächlich den Hinweis auch auf die Flasche gepackt. So, Achtung, Achtung, dieses Destillat könnte bei hohen Temperaturschwankungen ausflocken. Dadurch, dass der schon 2010 gebrannt und 2021 abgefüllt worden ist, steht der ja auch schon 3 Tage bei mir im Schrank. Aber hat dem nicht schlecht getan, oder?
Nee, gar nicht. Also für Sherry-Reifungsliebhaber ist das fantastisch. Dem Sherry nicht so behagt, da könnte das ein bisschen viel Sherry in der Nase sein.
Ja, denn dem oder ihr ist es dann zu viel.
Ja.
Das ist schon richtig wuchtig.
Ja, dann gucken wir mal, ob der hinten auch so eine Wucht ist. Slantje.
Slantje.
Mhm, ist er. Schmeckt fantastisch.
Wirklich.
Schmeckt fantastisch süß. Sehr, sehr starker Sherry-Geschmack. Wie gesagt, kein Torf auch im Geschmack nicht.
Ja.
Eine ganz leichte Gerste kommt mit. Mir schmeckt das fantastisch gut. Mir schmeckt das wirklich fantastisch gut.
Ja.
Ich bin in den Gedanken aber schon bei der Überlegung, was hat mir besser geschmeckt, der 12er oder der hier? Ach, und die sind so grundverschieden.
Ja, ich wollte gerade sagen, lass doch erstmal hier den dritten zu Ende kosten, bevor du dein Urteil fällst hier.
Ich kann dich auch nicht. Bin ich nicht so in der Lage.
Ja, er schmeckt wirklich, wirklich cool. Wir hatten ja jetzt schon länger keine Oloroso-Bombe mehr in unseren Folgen, aber der schmeckt wirklich toll und genau das, was man erwartet, aber eben auch nicht zu viel. Wir hatten ja auch durchaus schon Destillate, die so Oloroso-lastig waren, dass sich quasi schon der Mund zusammengezogen hat vor trockener Muffigkeit. Das ist hier nicht so. Das ist wirklich schön, gut eingebunden, komplex. Ich habe so einen auch leicht prickelnden Geschmack hinten im Gaumen. Der ist sensationell.
Prickelt in deinem Bauchnabel.
Das ist der prickelte.
Ja, also das ist halt wirklich eine Sherry-Bombe, muss man sagen. Aber es ist ein toller Sherry. Es ist süß. Es ist wirklich süß. Eine sehr schöne Sherry-Note. Gar kein Muff an sich im Geschmack. Nur die Süße und die Frucht. ein leichtes Holz, was für ein sehr gutes Fass spricht, mit viel Süße, viel Frucht und ein bisschen Holz. Ich habe auch so eine florale, so eine Blumigkeit, so eine florale Frische mit da drin. Das ist nicht Zitrus, wie man schon mal hat, sondern wirklich floral. Passt sehr schön dazu. Also mir schmeckt der unglaublich gut. Aber da der Hinweis, der ist ähnlich dominant sherry-lastig wie in der Nase im Geschmack. Das heißt, wer jetzt nicht auf krasse Sherry-Pfennigs steht, für den wird das zu viel sein.
Ja, 100%. Ich mache nochmal den Schritt zurück in die Blindverkostung. Wie ich gerade eben im Geruch vermutet hätte, dass der mehr Prozente hätte, hätte ich in einer Blindverkostung diesen Whisky nicht auf Eiler gepackt. Vielleicht auf eine andere Insel, vielleicht Jura, Orkney, aber ich hätte den nicht nach Eiler gepackt.
Nee, nicht auf Eiler und ich hätte auch gesagt, das ist eine Vollreifung.
Ja.
Also ich hätte gesagt Vollreifung.
Ja. Vielleicht waren ja nicht nur Bourbon-Fässer in den 10 Jahren, bevor die 7 Monate Finish kamen, dabei, weil Bonnehaven ja für viel Sherry steht, aber da hätte ich auch gesagt, das waren mehr als 7 Monate Oloroso.
Ja.
Das ist wirklich krass, was da passiert ist.
Ja, also ich bin ja als alter Sherry-Freund, also der Sherry-Reifungsfreund, echt angetan davon. Aber ja, ich bin angetan, der schmeckt mir fantastisch. Aber es geht halt hier, das hattest du gerade nicht, ein bisschen der Bonnehaven-Charakter verloren. Weil der Sherry doch stark überwiegt.
Das ist ein sehr guter Punkt. Da habe ich bis gerade nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur den Whisky an sich beurteilt, bewertet, probiert. Aber du hast vollkommen recht, das Grunddestillat ist fast futsch. Mhm. Heftig.
Sehr guter, aber auch sehr starker Sherry-Geschmack. Deswegen, also ich sagte jetzt geil, aber der 12er war besser.
Interessant.
Weißt du,
was das Fatale ist?
Charakter.
Weißt du, was wirklich das Fatale ist? Selbst wenn wir uns jetzt entscheiden würden, dass der 12er besser ist, wir könnten ihn nicht nochmal probieren, weil das Sample leer ist.
Ja.
Wir könnten auch den Sture-Dauer nicht nochmal probieren, weil die Flasche leer ist.
Das ist aber nicht schlimm. Der schmeckt so lecker, ich trinke da gerne noch einen von. Das ist überhaupt kein Problem für mich.
Na gut.
Da bin ich wirklich sehr offen und sehr bereit für
das zu tun.
Wenn man den 2012er jetzt kauft, kostet 70 Euro.
Mhm.
Können natürlich jetzt keine Aussage darüber treffen, wie der ist, wie der gereift ist. 70 Euro, das heißt, der wird ähnlich gekostet haben seinerzeit. Das ist so der Ausgangspunkt. Um die 70 Euro, also vom Preis her, doch noch etwas höher als der 12er auch. Wie gesagt, der ist auch ein fantastisches Destillat. Nur der typische Charakter, ich hätte auch, wie du schon sagst, nicht rausschmecken können, dass es Bonnehaven ist.
Ja.
Wäre mir nicht gelungen.
Ja. Kennst du Tritop? So diese Fruchtdestillate, Quatsch, diese Fruchtkonzentrate.
Fruchtdestillate. So. Ja, kenne ich.
So von Cola oder Fanta oder von irgendwie Himbeer, irgendwas. Wenn es eine Tritop-Version von Sherry gäbe, dann wird die so schmecken.
Das ist Sherry. Ist das vielleicht eine Marktidee?
Das ist voll geil, oder?
So ein Konzentrat, so ein Whisky-Konzentrat.
Ja.
Du brauchst einfach nur so ein Mini-Fläschchen und dann hast du eine Flasche Wasser dabei und dann kannst du einfach mit deinem Konzentrat und schwupps. Gut, das muss dann natürlich irgendwie 95% konzentrierter Alkohol sein. Ja, wird vielleicht doch schwierig.
Ja, na vielleicht.
Du kannst natürlich dir eine ordentliche Fassstärke kaufen und dich ein bisschen mit Wasser verdünnen, dann hast du auch mehr, aber ich glaube, es schmeckt nicht mehr so gut dann.
Oh, herrlich. Nee, wirklich, wirklich gut. Das ist würdig.
Ja, das ist lecker. Das schmeckt gut. Ich will mal noch einen Schluck ein.
Ja, hau rein. Whisky ist zum Trinken da, nicht zum Anschauen.
Mm.
Auch was hinten so im Finish am Gaumen passiert, ist wirklich beachtlich. Weil da hast du wieder eine gewisse Getreidigkeit. Da hast du dann diese Bitterkeit vom Oloroso. Nicht böse bitter, sondern eben diese kräftige Note vom Oloroso, die sich ganz, ganz, ganz hinten am Gaumen ablegt. Aber noch, ich sag mal, Minuten, bevor du den letzten Schluck hattest.
Ja. Ja, der Abgang ist halt dementsprechend auch wirklich merklich.
Ja.
Der hält sich ein bisschen. Ich finde das Komplexitätsniveau von dem Whisky gar nicht so hoch, weil sich nicht so viel tut. Der hat schöne Aromen, hat wirklich leckere Aromen, aber der ist sehr konstant. Der entwickelt sich halt recht wenig. Du trinkst ihn und der schmeckt gut und dann bleibt der auch so. Auch im Abgang, der bleibt einfach so.
Ja.
Kannst ein paar verschiedene Sachen. Wie gesagt, das Florale habe ich halt da ganz besonders noch. Das sticht positiv auch noch hervor. Aber so an sich bleibt er halt wirklich ohne große Sprünge, so wie er ist. Und da kommt für mich auch nicht mehr viel anderes. Das ist halt sehr, sehr viel Oloroso.
Ja, ist es. Aber auch geil. Wirklich das, was man
sehr erwartet. Lecker.
Hat der Horst Lüning einen guten Job gemacht, das seine eigen zu nennen.
Gut ausgesucht. Und zu sagen,
das ist unsere exklusive Abfüllung. Wirklich stark.
Gut ausgesucht und wahrscheinlich auch ausgeschmeckt.
Du sag mal, was fehlt uns eigentlich noch von dieser tollen Insel?
Kolila.
Wir haben Kolila haben wir noch nicht. Brookledig haben wir noch nicht.
Genau. Hier Ardnahoe.
Ardnahoe fehlt noch, weil ganz neu, ganz jung. Und natürlich als Klassiker noch Ardbeg.
Ardbeg auf jeden Fall, ja.
Das heißt, wir hätten noch so 4 Eiler-Folgen in petto.
Ist noch ein bisschen, ja.
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 Kämpfen wir uns durch. Und es entstehen ja auch ständig neue Destillerien.
Ja, und es gibt ja noch ein paar andere Inseln.
Ja, das sind noch andere Inseln. Ich habe neulich einen Whisky getrunken von einer Insel, von der ich vorher gar nicht wusste, dass die gibt.
Eine Insel mit zwei Bergen.
Ja, genau die. Da hat dann einfach eine Dorfgemeinschaft gesagt, hey, wir wollen so das lokale Gemeinschaftstum hier wieder ankurbeln. Und dann haben die einfach eine Destillerie gegründet.
Ja.
Junge, das war geil.
Ich bin auch sehr, sehr überzeugt von Rasei.
Oh, I love Rasei. Schön. Ja.
Finde ich sehr gut. Ist man so ein bisschen geteilter Meinung. Also man hört sehr viel Unterschiedliches, aber ich finde die wirklich, was ich davon getrunken habe, leckeren Whisky. Auch charakterstark. Das ist natürlich sehr eigen, aber es sind halt wirklich charakterstark, weil sie machen ja eigenes Ding und es schmeckt gut. Und die haben coole Reifen schon rausgebracht, die wirklich gut sind. Also ja,
hast du vollkommen recht. Ich würde sagen, wir genehmigen uns jetzt noch ein aus Whisky Not heraus, ein Signatory Vintage Bonnehaven, lassen die Folge ausklingen und begeben uns schon jetzt mit Vorfreude auf die Folge 49. Seid gespannt, was da noch kommt.
Wir gucken auf die See.
Gucken jetzt auf die See. Wir haben ja ein paar Jubiläen, ne? Also wir werden im April noch die 10.000 Downloads knacken. Wir werden im Mai die 50. Folge knacken und wir werden im Juni unser zweijähriges Jubiläum feiern.
Komm, wir feiern gar nicht mehr raus.
Wupp, wupp.
Junge, Junge, ein durchgehender Suff. So wird es sein.
Ja, das sowieso. Aber trinkt verantwortungsbewusst.
Ja, machen wir auch.
Machen wir auch. Immer. Noch nie anders gewesen.
Ja, oft, genau. Wir müssen jetzt ausschalten.
Wir schalten jetzt aus. Ich habe schon wieder Peter Lustig im Ohr.
Abschalten. So denn, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
Zusammen.